Manche Komponisten sind als hoffnungslose Grandler verschrien. Hans Pfitzner zum Beispiel. Als der junge Josef Keilbert 1936 dessen Oratorium von Deutscher Seele dirigiert, sitzt der Komponist bei der Generalprobe in der ersten Reihe. Akribisch achtet er auf das richtige Tempo. Hans Pfitzner aber ist schließlich höchst zufrieden mit der Leistung des Dirigenten, der sich langsam zum Spezialisten für dessen Werke entwickelt. Die künstlerische Freundschaft der beiden ist eine der Besonderheiten von Josef Keilberts früher Zeit in seiner Heimatstadt Karlsruhe. Dort wird er 1908 geboren, als Sohn des großherzoglichen badischen Solocellisten Josef Keilbert und dessen Frau Anna. Die Liebe zu Musik und Theater übertragen die Eltern auf ihren Sohn, der beim Vater das Cello spielen lernt und eifrig die Oper besucht. Er bricht die Schule ab, um sich ausschließlich der Musik zu widmen. 1925 wird er als Chorrepetitor am Badischen Staatstheater angestellt. Dort macht der Heißsporn mit seinen 18 Jahren großen Eindruck, wie Thomas Keilbert berichtet.
Nach einigen Monaten waren die Sänger von ihm so begeistert, dass sie also Druck gemacht haben, dass sie ihn unbedingt weiterhaben wollten. Dadurch bekam er dann also ein festes Engagement und hat dann in diesem Rahmen dann wirklich von der Pike auf und durch etliche saure Gurkenzeiten langsam sich den Weg erarbeitet.
Im Jahr 1933 müssen Generalmusikdirektor Josef Krebs und Kapellmeister Rudolf Schwarz nach der Machtergreifung Hitlers aufgrund ihrer jüdischen Herkunft das Theater verlassen. Josef Keilbert wird erster Kapellmeister. Zwei Jahre später schon steigt er zum Generalmusikdirektor auf. Zur Wahl treten viele politisch opportune Kandidaten an, unter ihnen ein gewisser Herbert von Karajan. Die Orchestermusiker aber haben das letzte Wort und wählen ihren Kollegen Josef Keilbert. Mit den Jahren wird Josef Keilbert in Karlsruhe zusehends nervös. Er spürt, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist. Er dirigiert viele Opernaufführungen, aber in seinem Konzertrepertoire sind Lücken. 1939 unterschreibt er seine Vertragsverlängerung nicht.
Das kam einfach so zustande, dass er sich eben gesagt hat, ich war jetzt 15 Jahre in Karlsruhe und wenn ich jetzt nicht den Absprung schaffe, dann bleibe ich hier eben einfach für immer. Das war ihm plötzlich also schreckhaft vor Augen und da hat er also wirklich den Sprung ins kalte Wasser riskiert, obgleich er also außer ein paar Rundfunkaufnahmen praktisch nichts hatte.
Eine Empfehlung von Wilhelm Furtwängler verhilft Keilbert an diesen kritischen Punkt zu seiner nächsten Position. Er wird Generalmusikdirektor des Deutschen Philharmonischen Orchesters Prag. Dort hat er, was die aufgeführten Werke betrifft, völlig freie Hand. Auf das Programm des ersten Konzertes setzt er 1940 Haydns Sinfonie Nummer 101, die Uhr. Josef Keilbert spielt in der Zeit des Nationalsozialismus eine zwiespältige Rolle, wie viele Künstler, deren Karriere im sogenannten Dritten Reich beginnt und die alle Möglichkeiten zum Aufstieg nutzen. Josef Keilbert geht in Prag mit Nazi-Größen wie Reinhard Heydrich um und plaudert mit ihnen über Musik. Natürlich ist er in das System dort eingebunden. Doch er schafft es auch, 29 Musiker seines Orchesters vor der Einberufung zu bewahren und vermeidet es offensichtlich, Konzerte an Adolf Hitlers Geburtstag zu dirigieren.
Worüber er sich geschämt hat, ist eigentlich, dass er ab 1940 ungefähr sich doch hat von dem Regime blenden lassen, nicht? Und ist dann aber eben auch wohl mit der Berufung nach Prag, wie er es nannte, gläubig geworden. Und da fühlte er sich also sehr, sehr belastet und mitschuldig.
Bis kurz vor Kriegsende kann Josef Keilbart in Prag musizieren. Das Konzert, bei dem im Mai 1945 auch Max Regers Mozart-Variationen gespielt werden sollen, findet jedoch nicht mehr statt. Der Volksaufstand bricht sich Bahn. Die Keilbarts werden verhaftet, der Dirigent zu Zwangsarbeit herangezogen. Wenige Wochen später erreicht die Familie Keilbart das zerstörte Dresden. Dort beauftragt ihn die sowjetische Militäradministration mit dem Aufbau des Kulturlebens der Stadt. Keilbart äußert zwar selbst Bedenken wegen seiner ehemaligen Position in Prag, die Verantwortlichen der Kommunistischen Partei aber beachten das nicht. Eine Entnazifizierung findet nicht statt und anstelle eines Aufführungsverbots dirigiert Josef Keilbart schon 2 Monate nach Kriegsende Beethoven für das nach Kultur und Musik dürstende Publikum. Seine Nachkriegskarriere baut Josef Keilbart auf mehreren Standbeinen auf. Zum einen wird er 1951 hamburgischer Generalmusikdirektor und Leiter des Philharmonischen Staatsorchesters. Der andere Pfeiler sind die Bamberger Symphoniker, die Keilbart von 1950 bis zu seinem Tod dirigiert. In den 50er und 60er Jahren wächst Josef Keilbarts Erfolg stetig. Er zieht sich jedoch immer öfter ins Private zurück, Folge einer Diabeteserkrankung, die ihn immer mehr einzuschränken beginnt, sagt Thomas Keilbart.
Er litt eben einerseits unter seiner Krankheit, andererseits unter der Zeit, auch unter dem Intrigantenwesen, was nun mal eben einfach im Theaterbereich vorhanden ist. Das alles lag ihm überhaupt nicht. Im Grunde genommen wollte er nichts anderes als gute Musik machen.
Keilbarts große Kunst war es, Spannungsbögen zu formen, das Ganze im Blick zu behalten, ohne das spontane Musizieren aus dem Moment heraus dabei zu vernachlässigen. Das beweisen nicht nur seine klugen und warmherzigen Klassiker-Einspielungen, sondern auch die vielen Aufnahmen mit zeitgenössischen Werken, die bis heute weitgehend unbeachtet in den Radioarchiven schlummern. Was bleibt von Josef Keilbart sind aber auch die bewundernden Erzählungen von Freunden und Weggefährten. Sie berichten von einem toleranten, mitfühlenden Künstler ohne Allüren, dem Musik über alles ging.